Hallo und herzlich willkommen.
Hello again. Da sind wir wieder. Schön, dass ihr da seid. Geht weiter mit unserer Serie Pflegebegutachtung, Feststellung der Pflegedürftigkeit, Begutachtungsrichtlinie des medizinischen Dienstes zur Feststellung der Pflegedürftigkeit nach dem SGB 11.
Genau. Die Richtlinien werden ja immer angepasst.
Die Bibel der Gutachter?
Die Bibel der Gutachter. Und früher war das so, wenn da eine Anpassung war, mussten wir uns im Grunde genommen durchlesen, was da verändert wurde. Jetzt macht der medizinische Dienst so eine Art Aufstellung. Was war, was wurde geändert? So könnt ihr dann auch nachvollziehen, was dann in der neuen Richtlinie sich verändert hat.
Nachlesen kann man oder lesen kann man diese Richtlinie übrigens über www.mds-ev.de. Da wird die aktuelle Begutachtungsrichtlinie durch den medizinischen Dienst selber zur Verfügung gestellt. Kann man sich durchlesen. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, diese Vorbereitung auf die Begutachtung, also Antragstellung, welche Unterlagen sollte man zusammensuchen und so weiter. Hört sie euch an. In dieser Folge gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Wenn die Gutachter, Gutachterin in die Häuslichkeit kommt,
die sogenannte gutachterliche Befunderhebung nennt
durchführt.
Sich das.
Ja. Also da hört man ja so die schönsten Geschichten und wir haben auch von euch schon immer viel Feedback gekriegt, was denn da so passiert. Kennen das natürlich aus unserem Arbeitsalltag auch, erleben da auch so einiges und es gibt so ein paar Mythen, die wir heute auch mal aufräumen müssen. Und die grundsätzliche Frage ist, was passiert denn da eigentlich, wenn die Gutachterin in die Häuslichkeit kommt?
Also bevor die überhaupt an der Wohnungstür anklopfen, müssen sie auch den Weg zur Wohnungstür dann entsprechend begutachten. Weil gerade in Berlin haben wir ja so schräge Nummern, wo Aufzüge dann mitten in der Etage sind. Sprich, es sind dann anderthalb Etagen oder eine Etage so zu überwinden. Also die Befunderhebung beginnt vor der Wohnungstür.
Ja, man glaubt es gar nicht. Nicht erst, wenn sie bei euch im Haus, in der Wohnung oder wo auch immer stehen, sondern das fängt tatsächlich schon draußen an, wo die sich eben, und man liest es dann in den Gutachten auch immer unter Wohnumfeldgestaltung, Wohnumfeld. Da steht dann sowas wie 5 Treppen vor der Haustür, Fahrstuhl vorhanden, nicht vorhanden und so weiter. Das heißt, die Begutachtung beginnt tatsächlich schon vor dem guten Tag sagen.
Warum? Weil es kann ja durchaus eine Mobilitätseinschränkung vorhanden sein, die beim Treppensteigen dann auch einschränkt, dass man das später dann auch in dieser Bewertungsschematik dann auch berücksichtigen kann.
Ja, es gibt verschiedenste Module, 1 bis 6, die eben abfragt und muss das dann quasi ja bepunkten, einteilen. Das erzählen wir euch in der nächsten Folge, wie das genau funktioniert. Wir haben 6 Module in den verschiedensten Bereichen, die eben abgefragt werden. Zusammen sind das eben 100 gewichtete Punkte, die am Ende dabei rauskommen. Und auf diesem Weg dorthin müssen eben Parameter abgefragt werden, damit diese 64 Modulpunkte, Items, eben beantwortet werden können. Und der eine hat eben das erste Modul, Modul 1 ist eben hat das Thema Mobilität. Und da geht es eben unter anderem auch um Treppensteigen, Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs und so weiter. Schauen wir uns alles in Ruhe in der nächsten Folge an. Und da muss der Gutachter, die Gutachterin eben schon vor der Tür gucken.
Und dann geht's weiter. Dann steht nämlich in den Gutachten, öffnet selbst die Tür. Also wer macht die Tür auf? Das ist auch nochmal so ein, wenn ich geh-eingeschränkt bin, aber innerhalb von einer halben Minute die Tür aufmachen kann, kann man die angegebene Geh-Einschränkung dann auch entsprechend hinterfragen. Also da achtet auch bitte darauf.
Genau. Also, vor der Tür fängt es an, dann gucken die, ob ihr die Tür selber aufmacht und dann sind die bei euch in der Wohnung und dann geht es eben darum, dass in der Richtlinie ganz klar geregelt ist, diese 64 Items sind immer noch in 4 unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Die müssen beantwortet werden in unterschiedlichsten Konstellationen, gucken wir uns wie gesagt an. Und damit die Gutachterinnen und Gutachter das machen können, müssen die eben bestimmte Sachen abfragen. Und es gibt so, da kommen wir gleich zu, so Geschichten wie, ja, dann kommen die und lassen da einen Stift fallen oder dann fällt irgendwas runter oder was man da so für Geschichten kennt. Und dann sollte ich dieses hier machen, sollte ich hinter den Kopf fassen oder den Rücken fassen. Genau. Und die grundsätzliche Frage ist, warum machen die das? Was soll das?
Also wir haben ja gesagt, es gibt eine Richtlinie und das Gutachten ist ein sogenanntes Formulargutachten. Also das ist ganz klar vorgegeben und jeder Gutachter muss sich auch daran orientieren. Und also wie gesagt, die Tür geht auf, mache ich die Tür auf oder meine Pflegeperson die Tür auf. Und dann sollte rein theoretisch sich erstmal die Wohnsituation angeguckt werden. Also sich die Wohnung, Haus, wo die Person dann wohnt, insbesondere das Badezimmer, insbesondere die Breite der Türen, Einstieg zum Beispiel in Dusche oder Badewanne, gibt es Schwellen, weil daraus kann man dann auch wieder Mobilitätseinschränkungen ableiten.
Genau, das wäre die Antwort. Es geht darum, dass die Gutachterinnen und Gutachter eben nach den Einschränkungen gucken, diese In-Augenscheinnahme. Wir haben es in der letzten Folge schon so angerissen. In-Augenscheinnahme ist so ein lustiges Wort. Wenn man das auch so bei Word eingibt, wird es rot unterstrichen, weil es irgendwie, glaube ich, im Deutschen nicht so wirklich vorkommt. Und In-Augenscheinnahme heißt, dass die Gutachter verpflichtet sind, sich eben ein Bild vor Ort von der Situation und von der Person zu machen und eben die Einschränkungen zu erfassen. Es gibt so zwei Wörter, Funktions- und Fähigkeitseinschränkungen. Und aus diesen Funktions- und Fähigkeitseinschränkungen lässt sich eben der Hilfebedarf ableiten. Wenn man sich das ganz leicht merken möchte, Funktionseinschränkung ist, was ist im Körper kaputt? Hm. Ja, also bei einer Demenz ist das Hirn kaputt. Wenn ich meinen Arm gebrochen habe, ist der Arm kaputt. Und die Fähigkeitseinschränkung, die Fähigkeitsstörung, die daraus resultiert, also die Einschränkung, nach der die Gutachter suchen, das ist das, worauf der Hilfebedarf beruht. Wenn ich meinen Arm gebrochen habe, kann ich den Arm nicht bewegen, also sollte mir vielleicht jemand helfen beim Brote beschmieren. Wenn ich Demenz bin, also wenn mein Hirn nicht richtig funktioniert, dann habe ich eine Orientierungsstörung meinetwegen oder kann eben Tagesabläufe nicht gestalten. Und das ist eben das, wo die Gutachter ganz genau hingucken. Und wir hatten das auch schon. Die sitzen ja dann meistens da und kloppen in ihrem Laptop darum. Wir haben es in der letzten Folge erklärt, dass die eben viele Informationen schon vorher haben und eben diese gutachterliche Augenscheinnahme eben dafür sorgt, dass die vor Ort immer nur so dieses Kopf hoch, Kopf runter, Kopf hoch, Kopf runter. Und dann schreiben die ganz viel, weil die haben eine sehr, 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 sehr hohe Beobachtungsgabe. Die haben Pflegefachkräfte sowieso, auch Ärztinnen und Ärzte haben das, weil wir eben, also schlagartig, sage ich mal, erfassen müssen, ob eine Person jetzt, weiß ich was, bewusstlos werden könnte oder so. Deswegen sind wir da sehr sensibilisiert worden in unseren Ausbildungen und auch durch unsere Tätigkeit. Sorgt auch manchmal dafür, dass man an der Kasse steht und sich denkt, ein neues Hüftgelenk wäre jetzt bei dem Vordermann angebracht.
Aber ja, man hat den Schaden, dass man das dann so, bei jedem macht.
Man sieht das dann. Und das sorgt eben dafür, dass die durch kurze Blicke, die müssen gar nicht lange den Kopf hochheben von ihrem Laptop, die kriegen durch ganz kurze Blicke und auch aus den Augenwinkeln erfassen die eben ganz viel, was man eben nicht kann oder auch kann.
Kann, genau. Weil die neue Begutachtungssystematik ab 2017 geht ja eher darauf ein, was man kann, also genau, die Selbstständigkeit. Und daraus leiten sich sozusagen die Punkte ab. Aber du hattest ja vorhin gesagt, Stift runterfallen lassen. Es gibt auch andere Tricks, die man machen kann. Also wenn ich im Vorfeld angebe, dass ich mich nicht runterbeugen kann, weil ich Schwindel habe oder Rückenprobleme und meine Socken nicht anziehen kann, aber dann aus Versehen der Stift runterfällt und ich den hier mache und den Stift hochhebe, dann ist das, was ich vorher angegeben habe, dann nicht mehr passend.
Ja, oder eben auch solche Sachen wie, dass man gefragt wird, hier, wie sieht denn das aus mit Essen und Trinken? Mhm. Und man sagt dann eben, naja, hier, Glas kriege ich ja nicht so hoch und man will das irgendwie zeigen, wie das zittert und so. Und im Laufe des Gesprächs greift man aber ganz unbewusst, wenn man einen Schluck Wasser trinken möchte, zum Glas, führt es zum Mund. Und das ist das, was die Gutachter registrieren. Mhm. Also diese, sage ich mal, gezeigten Sachen nehmen die auch wahr, aber die Gutachter gucken vielmehr nach diesen unbewussten Handlungen oder auch, wenn es um Mobilität geht, geht es ja um dieses Bücken, nach vorne, nach unten kommen, zu den Füßen, Knien und so. Die fragen euch dann, machen Sie mal die Hände in den Nacken, wie weit kommen Sie nach hinten? Das ist der Nackengriff, also komme ich bis zu den Ohren, komme ich bis nach hinten, der Schürzengriff, also ich greife nach hinten in die Lände. Wie weit komme ich da? Das hat eben auch mit Hose anziehen, mit Anziehen und Ausziehen zu tun und so weiter. Und dann macht man da so, naja, ich komme ja gerade so bis hier. Aber während des Gesprächs kratzt man sich dann am Hinterkopf und greift unbewusster nach hinten. Das ist das, was die Gutachter registrieren. Und dann steht eben im Gutachten drin, dass eben die Mobilität nicht eingeschränkt ist, weil eben mit den Händen der Hinterkopf berührt werden kann. Man denkt sich, wieso? Ich habe doch gezeigt, das ging doch gar nicht. Aber dieser unbewusste Griff nach hinten, weil es eben gejuckt hat.
Na, oder wenn man ganz am Anfang die Hand gibt.
Auch das.
Wie gibt man die Hand? Hat man einen festen Faustschluss und der Händedruck? Also auch das ist gegebenenfalls ein Hilfebedarf, der dann abgeleitet wird.
Wird abgefragt, weil es gibt ja diesen tollen Punkt. Wie gesagt, wir gucken uns das in der nächsten Folge alles ganz in Ruhe an, die Module. Da wird eben geguckt, wenn es um die Handkraft geht, kann derjenige Flaschen aufschrauben. Ja. Auch das wird ja bepunktet. Und wenn ich, meinetwegen, ich gebe jetzt hier wie so ein Bauarbeiter die Hand und zerquetscht der Gutachter in die Hand und sage im nächsten Abend so, ich kriege meine Getränkeflasche nicht auf, denkt die sich auch, naja, so.
Der Nackengriff. Warum der Nackengriff? Also hier geht es darum, kann ich meine Haare hinten waschen, meinen Hinterkopf kämmen. Dafür der Nackengriff. Der Schürzengriff. Bei uns Frauen kann man BH aufmachen oder zumachen. Kann man sich die Schürze zubinden. Ja. Kann man sich die Hose hochziehen. Wichtig ist auch, bei der Begutachtung gucken die natürlich auch auf Größe und Gewicht.
Ja.
Weil extreme Gewichtszu- als auch Abnahme ist ein Faktor, was auf eine Erkrankung zurückzuführen ist. Und es ist halt so, wenn Menschen übergewichtig sind, adipös sind, kann man daraus auch einen Hilfebedarf ableiten, weil man dann aufgrund der Körpermasse dann auch bestimmte Körperregionen nicht anfassen kann.
Ja.
Der Schürzengriff dient auch gleichzeitig, kann ich mir meinen Hintern selber wischen, abwaschen, kann ich die Toilettengänge selber durchführen. Also von daher hat das schon seinen Sinn, warum die Gutachter das dann abfragen.
Genau deswegen.
Ja.
Wenn Sie sagen, greifen Sie mal nach vorne, wie weit kommen Sie mit Ihren Händen, zu den Füßen? Dann geht es um Hosen und Socken anziehen, Schuhe anziehen oder eben auch, wenn wir dieses haben hier, dieses Feinfühlige in den Fingern, ne? Sensibilitätsstörung, kann ich mir also Schnürsenkel zumachen, kann ich Knöpfe zumachen, Blusen und so weiter. Das sind eben diese Parameter, die abgefragt werden. Und wie gesagt, ich möchte explizit darauf hinweisen, es geht eben um diese unterschwelligen Handlungen, die wir in diesen Begutachtungssituationen vornehmen, aus dem Unterbewussten heraus. Es kratzt am Kopf oder juckt am Kopf, ich muss kratzen, ich greife unbewusst zum Glas, ich greife mal zum Fuß, weil es mich juckt und will da irgendwie kratzen oder so. Das sind eben die Sachen, das, was die Gutachter registrieren.
Was mir selber persönlich auch immer wieder passiert, manchmal gehe ich aus der Beratung oder aus der Begutachtung raus, krieg noch einen Anruf, also bin noch im Auto und sehe dann die Person, die vorher sehr hilfebedürftig sich dargestellt hat, dann rausgehen auf dem Fahrrad und dann was weiß ich wohin. Also auch da, das ist nicht böse Absicht, also die kontrollieren nicht, aber manchmal gibt es Zufälle, wo man dann denkt, ah, okay, das stellt sich ganz anders dar, als es vorhin vorgestellt wurde. Oder ich hatte auch eine Situation, wo dann die zu Begutachtende mit Gehhilfen kamen. Die Gehhilfen waren eingestaubt, also die standen schon länger in der Ecke und waren falsch eingestellt. Also so viel kann halt auch eine Pflegefachkraft dann auch einschätzen. Und da habe ich gesagt, naja, kommen Sie, lassen Sie uns das mal richtig einstellen, damit Sie Ihre Gehstöcke dann auch entsprechend richtig benutzen können.
Auf solche Sachen wird geachtet und eben auch, was man ja sehr häufig hat, ist ja nett gemeint, aber möchten Sie einen Kaffee haben? Mhm. Und dann laufen die vermeintlich Pflegebedürftigen los. Also wir reden hier nicht über die, die, wo es wirklich ist, sondern die, die der Meinung sind, sie bräuchten jetzt Hilfe und gehen in die Küche, machen den Kaffee, fragen noch nach Milch und Zucker, das schleppen sie auch noch mit und tragen dann beides quasi in den Raum und im nächsten Atemzug sagen sie, also nee, Brote können sie sich nicht schmieren. Und die Gutachterinnen und Gutachter fragen ja nicht gezielt teilweise und im Nachhinein hört man dann immer wieder, ja, aber die hat ja gar nichts gefragt, die hat sich gar nichts zeigen lassen. Aber mussten sie gar nicht, weil nach der Richtlinie findet eine Augscheinnahme statt, wo eben geguckt werden soll, ob derjenige und was er für Einschränkungen hat oder auch nicht und selber kann. Und wenn eben aus diesem Alltagsgespräch sich eben ganz viel ableiten lässt, steht das dann im Gutachten.
Ja, oder wenn ich sage, ich habe Angst vor Menschenmassen, gebe aber an, dass ich gerne shoppen gehe, ist auch widersprüchlich. Also gucken Sie darauf oder guckt darauf, was ihr angegeben habt. Und das muss dann auch zu den tatsächlichen Einschränkungen passen.
Ich hatte das auch schon gehabt, um das abzuschließen, wo ein Versicherter im Widerspruch eingelegt hat und dann geschrieben hat, also er bräuchte jetzt personelle Unterstützung eben beim Treppensteigen, weil sonst käme er nicht alleine zu seinem Bowling-Team.
Finde den Fehler.
So, komische Zufälle. Das sind für euch alles Beispiele, die wir so im Alltag erleben und erlebt haben. Ihr kennt das alle, ihr habt die meisten schon ein Gutachten im Haus gehabt. Und wenn nicht, geht es eben genau darum, die Gutachter gucken eben, wie verhält sich die Person, was kann sie nicht. Das wird erfasst, egal ob das jetzt direkt abgefragt wird oder eben auch nur durch mal kurz vom Laptop hochgucken wahrgenommen wird, ist das eben genau so, wie der Gesetzgeber das vorgesehen hat. Es muss nicht speziell gesagt werden, so jetzt stehen Sie mal auf und gehen Sie hier 3 Meter, sondern während, so wie die Tür aufgeht, fängt dieser Begutachtungsprozess quasi an und der endet, wenn der Gutachter im Auto sitzt und weiterfährt und alles, was er bis dahin sieht, hört, riecht, schmeckt, sage ich immer, und fühlt, fließt in dieses Gutachten ein.
Es gibt auch Situationen, wo nichts vorgeführt wird. Da gibt's, also da kann der Gutachter das dann auch entsprechend einfordern, wenn jemand zum Beispiel im Bett liegt, sich dann vorführen lassen, wie setzt er sich an den Bettrand und wie findet dieser Transfer dann aus dem Bett in den Stuhl statt. Das kann durchaus dann auch gefordert werden. Und wenn man da sagt, nee, mache ich nicht, ohne es zu begründen, ist das die fehlende Mitwirkung.
Ja, wenn man sich verweigert oder auch, hatten wir auch letzte Folge gesagt, die Tür zulässt und denjenigen nicht reinlässt. Ja. Oder eben dann, wenn der sagt, hier zeigen Sie mal, wie hoch kommen Sie mit den Armen und Sie sitzen da und sagen, bewegt mich ja nicht, ich mache gar nichts, dann ist das eine fehlende Mitwirkungspflicht. Ja.
Vielleicht noch ein Hinweis, also bei körperlichen Einschränkungen sieht man es, kann dann die Funktionseinschränkungen dann auch sehr gut nachvollziehen. Schwierig ist es bei psychischen Einschränkungen und bei kognitiven Einschränkungen. Das ist halt ein gebrochenen Arm, eingegipst, sieht man sofort, aber irgendwie, ich sag mal, gebrochene Seele oder psychische Erkrankung, das ist nicht sofort erkennbar. Da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn ihr dazu Therapieberichte habt, Medikamentenpläne, wo daraus dann auch abzuleiten ist. Und damit könnt ihr dann auch belegen, dass diese psychische Einschränkung dann auch vorhanden ist.
Ja, ein häufiges Thema, Ängste und Antriebslosigkeit. Also wenn derjenige sagt, ne, ich stehe hier nicht auf, ist das eine Antriebslosigkeit oder nicht?
An manchen Tagen.
So, also das sind so die Punkte, die schauen wir uns dann, das ist im Modul 3 verankert, das schauen wir uns dann nächste Woche ganz genau an, worauf man da achten muss und warum eben sehr häufig Ängste und Antriebslosigkeit eben nicht anerkannt wird.
Und noch ein Hinweis, also wenn die Einschränkung durch eine Nutzung von einem Hilfsmittel kompensiert wird, ist es als kein Hilfebedarf anzurechnen. Sprich, Beispiel, ich habe Geheinschränkungen und benutze einen Rollator und komme mit diesem Rollator vorwärts, zählt es als nicht geheingeschränkt, weil ich durch das Hilfsmittel dann entsprechend meinen Hilfebedarf kompensieren kann.
Ein sogenannter pflegeerleichternder Faktor.
Genau, ja. Wie ist es, wenn ich sage, ja, ich bin zwar geheingeschränkt, aber ich möchte keinen Rollator benutzen?
Darf das nicht zum Nachteil ausgelegt werden? Also man kann nicht gezwungen werden, ein Hilfsmittel zu nutzen. Also, wie sagt man so schön, wir sagen immer im Konjunktiv, hätte, wäre, sei. Also die Gutachterin, Gutachter oder die Kasse kann auch nicht sagen, ja, wenn sie dieses Hilfsmittel nutzen würden, wenn sie dieses und jenes machen würden, dann hätten sie ja keinen Hilfebedarf. Das geht nicht.
Hatte ich auch mal eine Konstellation, da hatte die angehende Pflegebedürftige sehr lange Haare, also sprich ein langer Aufwand beim Haarewaschen, da hat die Gutachterin gesagt, naja, dann müssen sie ihre Haare schneiden. Das darf nicht sein, aber andererseits...
Also war noch im alten System, im neuen spielt es keine Rolle, aber so eine Situation gab es.
Ja, genau. Dann hatte ich auch eine Situation, wo religiöse Waschungen als Hilfebedarf irgendwie angegeben wurden. Das zählt nicht. Also bei der Pflegebegutachtung geht es um den normalen, um die normale körperliche Pflege.
Ja. Was kann derjenige und was kann er nicht mehr? Wie gesagt, die Gutachter und Gutachter gucken sich das direkt an, aber auch indirekt. Also sie müssen nicht sich quasi eingeforderte Handlung angucken, sondern es reicht die Beobachtung der Situation aus, um einschätzen zu können, ob jemand etwas kann oder nicht kann.
Und viele irren sich leider. Der Hilfebedarf in der hauswirtschaftlichen Versorgung, weil da kommt der meistens als erstes. Ich kann nicht auf die Leiter, meine Fenster nicht putzen, ich kann nicht schwer tragen, kann nicht einkaufen, ist zwar ein Hilfebedarf, der aber zur Pflegebedürftigkeit nicht reinzählt und bei den gewichteten Punkten auch keine Auswirkung hat.
Genau. Wie diese Punkte zustande kommen oder nicht zustande kommen und in welche Module was reingehört und warum man eben auch zumindest die Gutachterinnen und Gutachter und Fachkräfte, also Fachkräfte für Pflegebedürftigkeit, die sich damit auskennen, auf einen Blick sehen können, ob sich ein Widerspruch lohnt oder auch nicht und keinen Erfolg haben könnte, das zeigen und erzählen wir euch in der nächsten Episode.
Ich hoffe, wir konnten euch das Thema einigermaßen nahe bringen und dass ihr in der ersten Folge da euch vorbereitet zur Begutachtung und in der Folge dann nachvollziehen könnt, warum der oder die Gutachterin da bestimmte Bewegungsmechanismen von euch irgendwie vorzeigen lassen möchte. Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Genau. In diesem Sinne, bleibt schön gesund, bleibt sarkastisch.
Und ich sage noch Tschüss und Kuss, euer Fidubus.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.